Ich möchte gerne zum Anfang nochmal beten und bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Gott, ich danke dir für jeden, der hier ist. Danke, dass wir uns als Gemeinde treffen dürfen, um in der Bibel zu lesen, um auf dich zu hören und von dir gestärkt und ermutigt zu werden. Ich bitte, dass du heute zu jedem sprichst und weiterhilfst auf dem Weg, wo er steht und was bei den Sachen, die ihn Gott beschäftigen und bewegen. Bitte helfe mir, dein Wort richtig und gut weiterzugeben. Amen. Ich komme immer ganz gern hier nach vorn, weil dann sehe ich so die ganze Gemeinde auf einmal. Und das ist ein recht beeindruckender Blick. Weil wir oder ihr seid die Gemeinde, die Braut von Jesus. Ein wunderbares Juwel oder kostbarer Edelstein. Jesus tut alles für uns und er hat alles getan, damit du mit in der Gemeinde sein darfst. Und dann hat sich Jesus ausgedacht, dass wir als Gemeinde jetzt an seiner Stelle auf der Erde sind. Wir dürfen da weitermachen bei dem, was er getan hat, was er zu seinen Lebzeiten getan hat, nämlich den Weg zu Gott zeigen. Das dürfen wir jetzt tun. Jeder Mensch hat ja eine innere Sehnsucht, die er versucht irgendwie zu stillen. Aber eigentlich kann sie doch nur durch Gott gestillt werden. Und wir wissen, wie man zu Gott kommen kann. Jesus hat den Weg frei gemacht, indem er ein für alle Mal unsere Schuld getragen hat. Das, was uns von Gott trennt, das hat er getragen, sodass der Weg frei ist. Das ist doch eine unglaubliche Botschaft, was ganz was Besonderes. Das Evangelium, das heißt übersetzt die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, die Welt so dringend braucht. Und wir dürfen sie verbreiten. Jesus war nur an einem Ort, die Gemeinde ist weltweit vertreten. Wir dürfen es verbreiten. Oh Mann, habe ich mir gedacht, wie wird sich die Welt freuen, wenn wir jetzt rausgehen und davon erzählen? Stimmt es? Freut sich die Welt wirklich drüber, wenn wir so leben, wie Gott es will? Freuen sich unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, wenn wir ihnen von Gott und der Bibel erzählen wollen? Leider ist es doch fast nie so. Eher genau das Gegenteil ist, was uns passiert. Oder wir erzählen von unseren Bekannten, wir erzählen ihnen, wie wir leben, dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir dort in der Bibel lesen und auch nette Geschwister treffen. Und wir laden sie freundlich ein. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht. Wir laden sie ein oder zu ProChrist oder was auch immer. Und dann trifft diese Einladung auf Ablehnung. Vielleicht werden wir sogar gemieden deswegen oder belächelt, weil wir so denken. Wer von euch kennt es auch? Also es ist ja was, was man erlebt. Die Reaktion auf unser Reden, auf unser Leben, auf unser Handeln, auf unsere Einstellungen, die sind eigentlich fast nie positiv. Selten ist es mal neutral, dass jemand sagt, ja, mach du deinen Weg. Aber ganz oft doch Kopfschütteln oder Ablehnung für das, wie wir denken. Oft bringt es für uns Schwierigkeiten oder Nachteile mit sich. Und wenn wir heute in unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium weiterlesen, dann werden wir einen ganz makaberen Bericht sehen, wie ein ganzer treuer Zeuge von Jesus grausam ein Ende gefunden hat. Die Predigt steht unter dem Thema, das habt ihr vielleicht im Gemeindeblatt gelesen, Stärke im Knast, Schwäche auf dem Thron. Und ich möchte im Ganzen einen Untertitel dazufügen, was bewegt dich? Was bewegt dich? Letzte Woche haben wir gelesen, wie Jesus seine Apostel ausgesendet hat. Und sie gehen dann umher, rufen zur Buße auf und machen ganz viele Wunder und erleben ganz wunderbare Sachen. Und die Sache von Jesus wird immer weiter verbreitet in der Umgebung. Und dann wundert es uns ja gar nicht, dass es irgendwann auch vor den König Herodes kommen muss, vor seine Ohren. Und da setzt unser Text ein, in Markus 6, ab Vers 14. Markus 6, ab Vers 14. Und ich lese mal nur die ersten drei Verse. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, also Jesu Name wurde im Land bekannt. Und er sprach, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist von den Toten auferstanden. Das ist so die kleine Einführung in den eigentlichen Text, der dann gleich noch kommt. Aber hier können wir ganz gut sehen, wie das Umfeld damals Jesus wahrgenommen hat. Sie haben gesehen, wie Jesus auftritt, wie er wirkt, was so passiert. Und jetzt sehen wir hier, wie sie ihn einschätzen, was sie denken, wer er ist. Hatten die Leute damals verstanden, mit wem sie es zu tun haben, wer Jesus ist? Der Herodes selbst, der König der Juden, der dachte, es ist Johannes der Täufer, der von den Toten wieder auferstanden ist. Andere dachten, er ist Elia, der Prophet aus dem Alten Testament, wo es heißt, dass er wiederkommen soll. Aber der Elia ist ja eigentlich nur ein Vorläufer für den Messias, der wiederkommende Elia. Andere haben gedacht, es ist ein Prophet. Jesus ist ein Prophet wie im Alten Testament oder sogar einer von den Propheten aus dem Alten Testament, der wiederkommt. Was auch immer die Leute von Jesus gedacht haben, irgendwie haben sie nicht erkannt, wer er wirklich ist, dass er der Messias ist, der verheißene Retter, auf den sie ja eigentlich warten. Das ist ein ganz kleines politisches Reich, was der König Herodes regiert. Und in diesem kleinen Reich entsteht plötzlich das Gottesreich, weil Jesus dort am Handeln ist. Aber er hat es nicht erkannt, der Herodes. Ihn hat immer noch immer sein schlechtes Gewissen geplagt. Er hat ja Johannes umbringen lassen, das hören wir gleich noch und lesen wir. Und das will ihn einfach nicht loslassen. Das quält ihn immer noch. Vielleicht versperrt ihm sein eigenes Schuldbewusstsein den richtigen Zugang zu Jesus. Weil wenn er Jesus sieht oder von ihm hört, denkt er immer gleich an den Johannes, an sein schlechtes Gewissen. Ich habe in einer Predigt zu diesem Text einen ganz interessanten Gedanken gehört, den möchte ich euch noch mitgeben. Kann es denn sein, weil ich glaube, dass viele Leute wissen, dass sie nicht die besten Menschen sind. Jeder weiß ja um seine eigenen Fehler. Kann es denn sein, dass dieses schlechte Gewissen in den Menschen sie eigentlich von Gott fernhält? Und dass es unsere Aufgabe viel mehr wäre, auf die Gnade, also die Gnade hervorzuheben, die Gnade zu betonen? Es war ein Pfarrer aus der Landeskirche, der hat gesagt, was hilft es, wenn die Leute beim Klingeln der Glocken, der Kirchenglocken, schon weglaufen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben? Wir müssen die Gnade Gottes wieder mehr in den Vordergrund stellen, damit sie wissen, es gibt Hoffnung und es gibt eine Möglichkeit der Vergebung. Es gibt einen Weg zurück. Eigentlich ganz aus dem Ablauf des Textes heraus beschreibt Markus jetzt, wie es mit Johannes dem Täufer zu Ende ging. Weil es an der Stelle mit dem Herodes so gut passt, denke ich, hat es dort eingefügt. Ich lese die Verse 17 bis 29. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihm im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Andere Übersetzungen schreiben, auch wenn ihn seine Worte beunruhigten, hörte er ihn gern. Jetzt kommt das, was der Alois schon gesagt hat. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, also die vom Johannes, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Soweit unser Text. Ich möchte ihn heute so durcharbeiten, dass wir erst ein paar Hintergrundinformationen kriegen, um zu sehen, mit wem haben wir es zu tun. Und dann möchte ich die einzelnen Personen genauer anschauen, von denen wir hier erfahren. Und von ihnen können wir lernen oder auch nicht lernen. Das werden wir sehen. Wer war denn der Herodes, von dem hier gesprochen wird? Und wie war das jetzt genau mit der Frau? Dazu möchte ich erklären, noch einen Schritt weiter zurück, da gab es den König Herodes den Großen. Das war der, der eingesetzt wurde, um König der Juden zu sein. Also von den Römern wurde er eingesetzt. Das war auch der, der damals die Volkszählung wollte, als Jesus auf die Welt kam. Und der hatte viele Söhne oder einige Söhne, wahrscheinlich auch von verschiedenen Frauen. Und da gehören, ich nenne nur ein paar heraus. Da gehört zum einen dazu der Aristobul. Das ist der Vater von der Herodias, von der wir hier im Text lesen. Ein anderer Sohn ist der Herodes Antipas. Das ist der, von dem wir hier lesen. Dann gibt es noch einen anderen Sohn, der heißt Herodes Philippus. Und das wiederum war der Mann von der Herodias, also eigentlich ihr Onkel. Es war wahrscheinlich ein Halbbruder von demjenigen, wo die Herodias die Tochter war, aber es war ihr Onkel. Und die beiden hatten zusammen eine Tochter, die Salome, das wissen wir von Geschichtsschreibern aus der Zeit, und das war das Mädchen, von dem hier gesprochen wird. Und dann gibt es noch einen Sohn, der auch Philippus heißt, aber nicht Herodes Philippus, sondern ein Landesfürst Philippus. Und der wurde später der Mann von dieser Salome, von der Tochter. Er ist ja eigentlich ihr Großonkel. Herodes Antipas, der von dem hier in unserem Text gesprochen wird, der war eigentlich gar kein richtiger König, er war nur der Herrscher über einen Teil des Gebietes. Also das große Reich von dem Herodes den Großen wurde aufgeteilt und er hat nur ein kleineres Gebiet übernommen, Galiläa und Perea, das sind zwei so Landstriche. Und er wurde wahrscheinlich nur im Volksmund König genannt, weil man es so gewohnt war von der Herodes-Familie, aber er war kein richtiger König. Und dieser Herodes Antipas spannte seinem Bruder die Frau aus, die Herodia. Und er selbst war aber zu dieser Zeit eigentlich auch verheiratet. Wir sehen schon, in dieser Familie des Herodes und seinen Nachkommen, da läuft so einiges drunter und drüber. Soweit wir das wissen, von der Geschichtsschreibung her, blieben dieser Herodes und die Herodias dann kinderlos. Und die Juden der Zeit damals, die sahen das als Strafe von Gott an für den Lebenswandel. Wenn wir jetzt so diese Personen betrachten, die in dem Text vorkommen, dann ist es für mich fast, als würden wir uns so eine seichte Seifenoper im Abendprogramm anschauen. Da gibt es einen mächtigen Mann, der sich eigentlich nach den anderen ausrichtet und selber kein richtiges Profil hat. Dann gibt es eine hinterlistige, böse Frau, die sich bis an ihr Ziel hin manipuliert. Dann gibt es ein junges Mädel, das spielt mit ihren Reizen und eigentlich wird es nur benutzt. Dann gibt es den aufrichtigen und treuen Mann, der den bösen Intrigen ein Opfer wird. Und dann gibt es noch ein paar andere wichtige Leute, die so ein bisschen nebenbei auftauchen bei der Geburtstagsfeier. Und die haben mit dem Unrecht der Welt überhaupt kein Problem. Die stört es nicht, was da passiert. Schauen wir zuerst mal auf Herodes. Ich habe ihn genannt Herodes, ein Herrscher wie eine Fahne im Wind. Als jüdischer Herrscher, und er war von der Abstammung zumindest Halbjude, müsste er doch eigentlich das Gesetz des Mose kennen. Er müsste doch wissen, was richtig ist. Aber dieser Mann wird so sehr von seinen Begierden, von seinen Trieben gesteuert, da geht er einfach zu seinem Halbbruder und spannt ihm die Frau aus. Er fängt mit ihr eine Affäre an, obwohl er selbst verheiratet ist. Dann folgen noch zwei Scheidungen. Er selbst muss sich scheiden lassen, die Herodias muss sich scheiden lassen. Und, was er auch noch wissen müsste, die Frau seines Bruders zu nehmen, wäre auch gegen das Gebot Gottes gewesen. Im 3. Mose sind da Verse, die einiges dazu sagen. Da heißt es, 3. Mose 20, im Vers 10, Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, das hat er ja getan, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden, heißt es da. Und dann heißt es weiter im Vers 21, wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine Unreinheit. Und sie sollen kinderlos bleiben, weil er die Scham seines Bruders entblößt hat. Und ich glaube, genau die Sachen hat Johannes bei ihm angesprochen, hat sie ihm gezeigt. Diese Schuld hat er ihm vorgehalten. Nun, der Herodes, der ist irgendwie von seiner Frau abhängig. Um ihr einen Gefallen zu tun, lässt er dann diesen Johannes, den Täufer, gefangen nehmen, steckt ihn ins Gefängnis und fesselt ihn dort. Andererseits achtet er den Johannes ja sehr. Er weiß, dass es ein guter Mann ist. Er schützt ihn sogar. Das heißt, die Herodias konnte ihn nicht umbringen, weil er ja im Gefängnis war. Also er hat sie zwar, der Herodes hat den Johannes zwar einsperren lassen wegen seiner Frau, aber gleichzeitig hat er sich gedacht, vielleicht kann ich ihn dort im Gefängnis am Leben erhalten. Er hörte ihn gern, lesen wir. Also er weiß, dass es was Gutes ist, was Johannes sagt, und doch beunruhigt es ihn. Doch kann er ihm nicht in allen glauben. Und dann macht er so eine Geburtstagsfeier. Da lädt er alle Leute ein. Und ich denke, über die Jahrhunderte sind die Geburtstagsfeiern nicht besonders unterschiedlich. Es wird also auch dort reichlich Alkohol gegeben haben. Die werden schon ein bisschen angetrunken gewesen sein. Und genau in so einer Situation verfällt er dann wieder seinen Trieben, seiner Begierde. Da sieht er diese Salome tanzen und die gefällt ihm so gut, dass er ihr gleich alles verspricht. Ganz prahlerisch, ganz großmäulisch verspricht er ihr bis zur Hälfte seines Königreichs. Das hätte er gar nicht tun können, weil er ja nur der Verwalter war. Das war ja römisches Gebiet. Also was er hier gemacht hat, war einfach nur ein bisschen großspurig daherreden. Und dann kommt diese unglaubliche Forderung von der Salome. Sie will das Haupt, den Kopf von Johannes dem Täufer haben. Und es macht ihn traurig, weil er den Johannes ja doch geschätzt hat. Aber, und da sehen wir, wie weich dieser Mann eigentlich ist, er hat nicht das Rückgrat in dieser Situation zu sagen, das macht er nicht. Also ihm ist das, was er vorher gesagt hat, dieser Schwur, ist ihm wichtiger, sein eigenes Wort ist ihm wichtiger als das Wort Gottes, wo er doch wüsste, man darf nicht töten. Und er hätte als Herrscher ohne weiteres sagen können, diese Bitte geht zu weit. Das ist nicht, was ich, das kann ich dir nicht erfüllen. Aber in der Situation konnte er es nicht tun. Er hatte keinen Rückgrat. Ich denke, er war abhängig auch von den anderen, von seinen Gästen, die da waren. Was werden die wohl denken? Und dann sehen wir, dass er trotzdem, obwohl er so grausam war, obwohl er so hin und her getrieben war, ist er doch nicht ohne Gewissen. Sein Gewissen plagt ihn. Als er Jesus sieht, denkt er gleich, es ist Johannes der Täufer, der wieder zum Leben zurückgekommen ist. Wenn wir diesen Herodes anschauen, dann stellt sich für uns die Frage, wie gehen wir mit der Verantwortung um, die wir haben? Mit unserer Position, mit unseren Aufgaben? Ich möchte fragen, richtest du dich nach dem, was die Leute denken? Ist es dir wichtig, so zu handeln, dass die anderen zufrieden sind? Oder lässt du dich leicht beeinflussen? Lässt du dich leicht manipulieren von jemand anders? Oder bleibst du deiner Linie treu? Bleibst du bei deinem Weg, vor allem wenn du weißt, dass es Gottes Weg ist? Kannst du standhaft sein? Die Frau in unserem Stück, die Herodias, eine hinterhältig und böse Frau, die sich an ihr Ziel manipuliert. Sie heiratet den Herodes, vielleicht nur, weil er noch mehr Macht hat als ihr eigentlicher Mann. Aber das wissen wir nicht genau. Und sie war so sauer, so erbost über die Ermahnung des Johannes, dass sie ihn gehasst hat, heißt es. Sie wollte ihn umbringen und doch konnte sie es nicht. Ihr Mann hat ihn in Gewahrsam genommen, in Schutzhaft gesteckt. Jetzt musste sie sich einen Plan einfallen lassen, wie sie doch zu ihrem Ziel kommt. Was könnte sie nur tun, um diesen Johannes endlich aus dem Weg zu räumen? Als es dann soweit kommt, bei dieser Gelegenheit, da ist es ihnen ganz wichtig, ihr und ihre Tochter, dass der Tod sofort passiert. Sie wollen es sofort umsetzen, damit ja nicht der Herodes die Möglichkeit hat, es sich nochmal anders zu überlegen, wenn er wieder klar bei Kopf ist. Und das Grausame und Makabre an ihrer Bitte, der Kopf von Johannes soll auf einem Teller wie serviert werden. Wenn man sich das vorstellt, die sitzen da zusammen, haben ein Festmahl, und sie will, dass der Kopf serviert wird. Ist das nicht unglaublich abstoßend? Sieht so aus, als würde sie bei diesem Festmahl dann ihren Sieg richtig feiern wollen. Auf der Schüssel können sie den Kopf dann auf den Tisch stellen. Sie ist skrupellos und sie manipuliert und so kommt sie an ihr Ziel. Wie versuchen wir, unsere Ziele zu erreichen? Ja, wenn wir was vorhaben, wie setzen wir uns durch? Ich denke, was ich am allermeisten anbieten würde, ist doch, wenn man zuerst mal betet. Wenn wir beten, dann kann Gott wirken und dann hängt es gar nicht mehr so viel an mir, ob mein Ziel jetzt umgesetzt wird, sondern dann hängt es an Gottes Wirken und an seinem Willen. Wenn wir zusammensitzen und gern möchten, dass die anderen das denken, was ich denke, oder vielleicht so handeln, wie ich es gern möchte, wie machen wir das dann? Spricht man so ein bisschen hintenrum an, versucht man ein paar andere Leute noch zu gewinnen, damit die Meinung, die man selber hat, sich verbreitet? Oder wagt man auch mal, über einen eigenen Fehler nachzudenken? Lässt man sich mal wieder zurechtbringen? Das sind lauter Sachen, die dieser Herodias nicht gemacht hat. Ich möchte an der Stelle eine kleine Anmerkung geben für die Frauen. Ich glaube, die Frauen haben eine ganz bestimmte Macht. Sie können ja uns Männer recht gut um den Finger wickeln. Jeder, der eine Frau hat, weiß das ja, oder? Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Bei mir im Studium war es oft so, wenn die Männer, wir waren so als Männer unterwegs und reden miteinander, und dann sind wir richtige Männer und plötzlich klingelt das Telefon und die Frau ist dran und dann verändert sich die Stimme der Männer plötzlich. Sie werden so ganz säuselig und lieben. Da merkt man schon, die Frau hat einen Einfluss auf den Mann. Und ich glaube, Gott hat es auch so gewollt. Er wollte, dass die Frau den Mann stützt, dass sie das Beste aus ihm herausholt, mit ihren Fähigkeiten. Aber es besteht auch eine Gefahr in dem Ganzen. Und das sehen wir hier in dem Text. Die Frau kann den Mann auch zu schlechten Sachen manipulieren oder seine Aussagen, seine Handlungen lenken. Ich bitte euch wegen dem Text auch, ihr Frauen, dass ihr euch prüft, dass ihr schaut, was bewegt euch und bringt ihr das Beste in uns Männern zum Vorschein. Dann sehen wir die Salome, dieses junge Mädchen. Sie wird benutzt für das böse Spiel der Frau. Das Wort, das für sie benutzt wird, Mädchen, ist das gleiche Wort, was vorher bei der Tochter des Jairus benutzt wird, also die wieder auferweckt wurde. Wir müssen also davon ausgehen, dass diese Salome ungefähr 12 bis 14 Jahre alt war, gerade im heiratsfähigen Alter, wie es damals war. Und sie lässt sich von ihrer Mutter benutzen für diesen bösen Plan, den sie hat. Was auffällt, sie kommt unaufgefordert in diesen Raum, wo die Männer feiern. Ausgrabungen haben gezeigt, dass dieses Verlies, wo Johannes der Täufer war, gleichzeitig eine Festung war und in der Festung gibt es auch einen Raum, wo man feiern konnte, beziehungsweise sogar zwei Räume. Also es hat wahrscheinlich alles in diesem Gebäude stattgefunden, wo auch der Johannes war. Sonst hätte er auch nicht so schnell umgebracht werden können. Und in dieser Festung gab es eben den Raum, wo die Männer feierten und daneben den Raum, wo die Frauen feierten. Das war also getrennt. Und diese junge Tochter kommt, ohne dass sie von den Männern aufgefordert wurde, in den Raum der Männer und tanzt dort. Sie verdreht den Männern den Kopf. Wir wissen jetzt nicht genau, wie sie getanzt hat, aber normalerweise, wenn jemand bei einer Feier damals getanzt hat, dann waren das Prostituierte oder Frauen, die sich den Männern zur Verfügung gestellt hat. Also man kann davon ausgehen, dass es in irgendeiner Weise in die Richtung ging. Und das hat den Männern gut gefallen. Und dann geht sie wieder raus und spricht sich mit ihrer Mutter ab. Aber eigentlich nur ganz kurz, sie müssen gar nicht viel reden. Wahrscheinlich haben sie es vorher schon geplant, sie wusste schon, worauf es hinausläuft. Sie kennt das Anliegen ihrer Mutter und auffällig ist, die Mutter sagt, sie sagt nur, das Haupt Johannes des Täufers soll sie sich wünschen und sie geht dann ganz rasch hinein und bat, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt gibst. Also sie fügt noch einiges hinzu. Und ganz kaltblütig, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ein junges Mädchen machen kann, nimmt sie diese Schale, diese Schüssel entgegen, wo der blutige Kopf drauf ist und so geht sie dann auch zu ihrer Mutter und gibt ihn weiter. Und sie selber ist auch, passt gerade gut in die Familie, ich habe es ja vorher schon gesagt, sie heiratet später auch ihren eigenen Großonkel. Ein Mädchen, das benutzt wird und sich selber auch benutzen lässt für diese Sache. Denk mal nach, wo lässt du dich ausnutzen? Vielleicht wissentlich sogar oder unwissentlich. Kann ja sein, dass du es gar nicht so mitbekommst. Aber das ist auch eine Sache, wir müssen selber schauen, wo sind wir eine Spielfigur für andere, die uns benutzen wollen? Ich möchte heute sagen, sei vorsichtig und pass darauf auf, wem du dienst oder für wen du dich einsetzt. Und noch ein Wort an die Jugendlichen, weil es hier gerade um ein junges Mädchen ging. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr ruhig mal euren eigenen Weg geht. Das Mädchen hier hat sich einfach von ihrer Mutter bestimmen lassen. Ich möchte sagen, hinterfragt ruhig mal, was so los ist. Setzt euch auseinander mit den Sachen, die immer so als gesetzt gelten. Prüft nach und findet euren eigenen Standpunkt. Aber zwei Bedingungen gibt es dafür. Zum einen, hört auf Gott, weil er hat er steckt den Rahmen, er hat den Weg, den ihr gehen sollt. Und vergesst nicht, eure Eltern zu ehren, weil das ist ein Gebot von Gott. So, also ich weiß, die Jugendlichen fordern, wir haben das selber ja auch gemacht, fordern die Eltern raus, die Eltern müssen neu nachdenken und das kommt oft zur Spannung, aber das ist gesund, solange man die Eltern immer noch ehrt. Also da möchte ich Wert drauf legen. Jetzt sehen wir die nächste Figur in der Geschichte, den Johannes. Ein Zeuge für Jesus, der treu und standhaft bleibt, der Johannes. Er tritt für Gottes Ordnungen ein. Das war seine ganze Aufgabe. Schon als er in der Wüste angefangen hat, hat er gesagt, tut Buße. Und dann hat er die Leute getauft und hat sie wieder auf den richtigen Weg gebracht. So wie es aussieht in dem Text, hat er den Herodes sogar mehrfach ermahnt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er persönlich zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, was nicht in Ordnung ist. Und er war mutig genug, diese Sünde direkt anzusprechen. Also er hat da nicht groß rumherum geredet oder war undeutlich, sondern er hat genannt, was Sünde war, weil er wusste, was Gott will. Das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel auch für uns, wenn wir irgendwo Sünde sehen, dass wir mutig sind, es deutlich anzusprechen, aber nicht unbedingt öffentlich und den anderen damit zur Schau stellen, sondern lieber persönlich, wenn man mit jemandem, den man kennt, ins Gespräch kommt, das mal deutlich ansprechen. Und dann hat derjenige auch die Chance, darauf zu reagieren. Wenn viele außenrum sind, wie soll er dann reagieren, außer dass er abblockt? Aber wenn es ein Gespräch ist unter vier Augen, dann ist die Möglichkeit da, dass er auch reagiert. Als er dann im Gefängnis war, der Johannes, da wurde er reingesteckt. Wir wissen nicht genau, wie lange er drin war. Aber da hat er trotzdem weiter geredet. Er hat weiter gepredigt. Er war weiter Zeuge für Jesus. Und er hat weiter mit dem Herodes gesprochen. Der war wahrscheinlich öfter dort und hat gehört, was Johannes zu sagen hat. Dieser Johannes war bereit, alles in Kauf zu nehmen, dass er ein treuer Diener ist. Und weil er ein treuer Diener war, deswegen war er bereit dafür. Herodes selbst bezeichnet ihn als einen gerechten und heiligen Mann. Gerecht müssen wir wahrscheinlich so verstehen im Sinn des Alten Testaments. Er hat nach den Ordnungen Gottes gelebt, der Johannes. Und heilig war er, weil er von Gott als Prophet in die Welt geschickt wurde. Er war ja schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es an anderer Stelle. Jesus hat mal über den Johannes gesagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. In Matthäus 11, Vers 11. So sehr hat Jesus diesen Mann geschätzt. Und doch wusste der Johannes, dass er selbst sich zurücknehmen muss. Er muss in den Hintergrund treten. Er hat gesagt, ich muss abnehmen, Jesus muss zunehmen. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Er hat immer wieder auf Jesus gezeigt. Und auch viele der Jünger, die später mit Jesus unterwegs waren, waren vorher Jünger des Johannes. Bestimmt 5 oder 6. Also von denen wir namentlich wissen. Er war so ein demütiger Diener, den Gott so sehr gebraucht hat. Aber doch, und da fällt mir ganz was Besonderes auf, er erntete keinen Beifall. Vielleicht am Anfang, da waren viele Leute, die wollten ihn hören und sind zu ihm geströmt. Aber als sein Leben weiterging, da führte es ins Gefängnis. Da führte es bis zum unwürdigen Tod. Als treuer Zeuge erntete er nicht den Beifall der Leute. Aber er war treu. Es ist ein Beispiel für uns. Wir sollen Gott treu bleiben. Unsere Aufgabe, die wir haben, das habe ich ja anfangs gesagt. Auch wenn wir mal auf Widerstand treffen, wenn es mal nicht so glatt läuft, dann sollen wir weiter bei Jesus bleiben. Wir gehören doch zu ihm. Ich denke, Jesus ging es nicht anders. Wir sollen uns nichts draus machen. Wenn wir auf Widerstand treffen, dann wissen wir nur, Jesus ging es genauso. Wir müssen nicht gleich verzweifeln oder aufgeben. Wir könnten ja sagen, oh, in Tittmaning finden wir seit 1,5 Jahren kein Haus, oder vielleicht ist es noch länger, vielleicht ist es gar nicht Gottes Wille, dass dort eine Gemeinde entsteht. Oder wenn jemand gern mit Leuten ins Gespräch kommt und erfährt immer wieder, dass sie ihn ablehnen, ja, vielleicht soll ich gar nicht mit Leuten über den Glauben reden. Ist doch Blödsinn. Wir sind dazu aufgerufen. Der Widerstand ist ganz normal. Es wird mit dazukommen. Und wir können dankbar sein, wenn wir noch nicht so viel Widerstand erleben, weil unser Land relativ tolerant ist. Aber es ist auch eine gute Möglichkeit. Jesus hat uns nicht versprochen, dass die Welt uns mit Applaus, mit Jubeln aufnehmen wird, wenn wir kommen. Aber wie soll es auch sein? Zu unserem Evangelium, zu dieser guten Botschaft, die von Vergebung und von Hoffnung spricht, gehört ja auch die zweite Seite. Wenn man gerettet werden will, dann muss es ja was geben, von dem man gerettet wird. Nämlich von der eigenen sündigen Natur, von dem eigenen Last, die man mit sich trägt. Und das hören doch die Leute nicht so gern, wenn man sagt, du hast Fehler bei dir, wovon du gerettet werden musst. Aber, und das ist die größte Ermutigung für mich, Jesus hat uns Lohn versprochen. Er hat uns einen Lohn versprochen, wenn wir treu mit ihm gehen. Und ich möchte das gern als Ermutigung ans Ende der Predigt stellen. Der Lohn der Nachfolge. Ich habe mal nur das Matthäusevangelium durchgeblättert und geschaut, wo finde ich Verse, wo Zusagen Gottes sind an Leute, an uns, die Zeugen, die für Jesus da sind. Was sagt er ihnen zu? Und ich lese euch die Verse einfach vor. Ich habe zum Teil unbekanntere Übersetzungen gewählt, weil wenn man den Vers mal anders formuliert hört, denkt man mehr darüber nach, als wenn man ihn schon kennt. Eine Zusage heißt, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Hat Jesus versprochen in Matthäus 6, Vers 33. An anderer Stelle sagt Jesus, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, 32 und 33 war das. Ein paar Verse später sagt er, wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es finden. Matthäus 10, 39. Matthäus 19, 27. Da sagte Petrus zu Jesus, und die Stelle mag ich besonders gern, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Dann ein Vers später sagt Jesus, jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ist noch viel mehr wert, und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend waren, werden dort die größten sein, sagte Jesus. Und dann in Matthäus 25, Vers 21, gibt es so ein Gleichnis von den Knechten, wie sie mit dem anvertrauten Geld oder mit dem Talenten umgehen. Und da sagt er zu dem einen, der gut gehandelt hat, sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn, heißt es dann. Es liegt so viel Versprechen, so viel Verheißung drauf, wenn wir treu sind. Das müssen wir uns vor Augen halten. Dann können wir mutig weitergehen an eurem Platz, wo ihr steht. Auch wenn es mal Widerstand gibt, darf man dabei bleiben. Ich möchte euch das noch anschaulich machen mit denen hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Bei uns heißen die Hupfi, weil der hüpft. Das ist ein Gummi, den man umstülpen kann und dann springt er los. Und das soll heute unser Bild sein für uns als Christen. Wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann setzt er uns unter Spannung. Er will uns benutzen. Aber wenn wir immer nur in unserer kuschelig weichen Gemeinde sind, wo es so schön ist und wo wir nur unter uns sind und keinen Widerstand erleben, dann passiert das hier. Pass mal auf, gleich entlädt sich die Spannung. Habt ihr es gehört? Man hört vielleicht ein bisschen was, aber es passiert gar nicht wirklich. Aber wenn wir auf harten Widerstand treffen, wenn unserem Leben mal ungemütlich ist, weil Leute uns entgegenstehen, dann kann unsere Spannung, unsere Aufgabe so gebraucht werden. So viel können wir für Gott bewirken. So deutlich kann man uns sehen. Lasst uns weiter treue Zeugen für Jesus sein, an unserem Ort, mit unserem Leben, mit unserem Handeln und mit unserem Reden. Und ich sage dir, lass dich nicht entmutigen, wenn Widerstand kommt, dann kann Jesus dich besonders gebrauchen. Amen.